Wenn wir Ostern und wenn wir das Auferstehungsfest feiern, dann grüßen wir uns ja immer so mit, der Herr ist auferstanden, und die Gemeinde antwortet dann, der ist wahrhaftig auferstanden. Für Pfingsten gibt es ja so eine Formulierung nicht, also irgendwie der Heilige Geist ist ausgegossen und dann, ja stimmt, er ist ausgegossen, das gibt es ja nicht. Weil Pfingsten irgendwie so eigentlich nicht so das Fest ist, welches man proklamiert, sondern Pfingsten ist irgendwie so das Fest, das uns dann die Kraft gibt, und das, was an Pfingsten geschehen ist, uns die Kraft gibt, eben dieses Zeugnis weiterzugeben. Von daher mussten die Jünger ja auch erstmal in Jerusalem warten, und Jesus sagte ja, da kommt noch etwas. Und sie mussten erstmal in Jerusalem warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, um das zu leben, wozu sie berufen waren. Und das ist schon dann etwas Besonderes auch an diesem Pfingstfest. Und Pfingsten ist ja eigentlich so ein Beziehungsfest. Wir haben ja gerade das so gesungen in dem Lied, bei dir bin ich zu Hause, bei dir baue ich mein Nest. Ja, muss ich reimen, ne? Aber wir wissen ja, was damit gemeint ist. Also Pfingsten ist so das Beziehungsfest. Und die Frage ist, wie lebt man eigentlich, oder wie kommt man eigentlich zu einer Beziehung? Wie lebt man eigentlich Beziehung? Das Erste, womit Beziehung immer anfängt, ist, dass ich einen Menschen sehe und wahrnehme. Das ist ja so das Erste. Manchmal, so lesen wir es ja, vielleicht hat der eine oder andere das ja auch selber erlebt, kommt dann so Liebe auf den ersten Blick. Das kann auch passieren. Mitunter ebbt das dann wieder ab, wenn man denjenigen kennenlernt, aber soll es auch geben. Aber normalerweise ist so, ich sehe einen Menschen und denke mir irgendwie, wodurch auch immer, ja, interessant. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich ihn kennenlerne. Und wenn ich dann merke, so nach dem ersten Date oder nach der ersten Begegnung irgendwie, ja, das ist irgendwie was mich erfüllt, was irgendwie toll ist, dann frage ich auch nach dem zweiten Date oder nach dem dritten Date und so. Und wenn man den anderen dann mehr und mehr kennenlernt, entdeckt man irgendwann, naja, okay, er geht mir zu Herzen, oder okay, er geht mir auf die Nerven. Also, und je nachdem, was dann gerade so passiert, dann nimmt der Abstand wieder zu oder er verringert sich von den Terminen, die man miteinander hat. Also das ist das, wie Beziehung ja eigentlich auch immer so entsteht. Ich sehe einen Menschen, ich lerne ihn kennen und dann passiert etwas in mir und mit mir, und es kann sein, dass daraus dann eine tiefere, eine innere Beziehung dann auch wird. Und das ist ja etwas, was am Ende menschliche Beziehung auch ausmacht, dass es eben nicht nur eine Geschäftsbeziehung ist, wie ich bringe mein Auto irgendwie in die Werkstatt und merke, okay, die machen einen guten Job, gehe ich nächstes Mal wieder hin oder. Nein, das Eigentliche ist eben, dass es keine Geschäftsbeziehung ist, sondern dass es eine Herzensbeziehung ist. Das ist das, was unser Leben dann reich macht und ausmacht. Und in der Beziehung zu Gott ist es eigentlich nicht anders. Also da geht es eben auch nicht um eine Geschäftsbeziehung. Pass auf, Mensch, mach das und dann gebe ich dir das und dann wird das schon. Das ist nicht die Grundlage für die Beziehung, die der Mensch zu Gott haben soll, sondern es soll eigentlich auch eine Herzensbeziehung sein und nicht eine verordnete Herzensbeziehung. Also so wie früher, dass die Eltern dann für die Kinder geklärt haben, wer wen zu heiraten hat. Nein, es soll eine freiwillige, eine offene Beziehung sein. Also offen in dem Sinne, dass man sich entscheiden kann. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann begegnet uns das auch immer wieder, dass Gott irgendwie ja dann auch sagt, Freunde, so ein Typ für eine Geschäftsbeziehung, das bin ich nicht. Also ihr gebt mir ein Opfer, ihr singt mir ein paar Lieder, ach, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr riechen, weil das Eigentliche, worum es geht in der Beziehung, die ich mit euch haben will, ist euer Herz. Es soll auch eine Herzensbeziehung werden. Und es soll eine Herzensbeziehung sein. Ich will nicht einfach, weil ich jetzt Gott bin und hier das Sagen habe, abgespeist werden mit euren Opfern, mit euren Liedern und so weiter und so weiter. Nein, ich will eine Herzensbeziehung zu euch haben. Und wir merken dann oder wir lesen dann, wenn wir das Alte Testament lesen, dass das sehr schnell auch irgendwie nicht hinhaut. Und dass in dieser Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen es immer wieder auch einfach schwierig ist. Und jetzt ja, könnten wir natürlich sagen, ja, so waren sie früher, wir sind heute anders, aber wenn wir dann selber mal auf uns achten und gucken, wie das bei uns läuft, ist an vielen Stellen ja nicht unbedingt ganz anders. Aber dann hat sich das eben irgendwie in Israel, ich will es jetzt nicht so absolut sagen, aber hat sich das irgendwie verfestigt, dass die Beziehung zu Gott wohl eher eine Geschäftsbeziehung ist. Und dabei wurde dann auch das Herz irgendwie hart. Sag mal, wenn ich hier nach dem angehe zu unseren Nachbarn in der Autowerkstatt und sage, hör mal, kannst du mir das mal schweißen und so, dann brauche ich keine Herzensbeziehung zu denen. Und dann habe ich auch nicht eine Rose in der Hand und sage, du kannst, sondern ja, wir mögen uns irgendwie, aber ob das eine Herzensbeziehung ist und dann ja, zahlt man hinter dafür oder bringt etwas rüber und es ist einfach, ich gebe dir dies, du gibst mir das und gut ist. Und das war dann das Problem auch für Gott, dass die Beziehung, die er zum Menschen haben wollte, eher so in diese Richtung ging. Und Gott hat es immer wieder auch seinem Volk gesagt und auch gerade durch die Propheten dann deutlich gemacht, dass das nicht das ist, was er sich wünscht. Und dann kam der Tag, an dem er gesagt hat, das kann so am Ende nicht weitergehen. Ich will, dass es anders wird. Und das lesen wir dann bei Hesekiel. Und dort sagt Hesekiel im Namen seines Gottes, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt. Ja, das ist manchmal so. Auch dort, wo man jemand gesehen hat, ihn kennengelernt hat, man sich verliebt hat, auf einmal merkt, dass in der Beziehung irgendwie das Herz kalt geworden ist. Es gibt viele Beziehungen, viele Ehen, die dann auch irgendwie so aussehen. Ja, man lebt sie noch irgendwie weiter, man hält sie irgendwie aufrecht, aber eine Herzensbeziehung ist das nicht mehr. Man kann das auch so machen. Also muss ja jeder für sich irgendwie wissen. Und die Frage ist nur, ist das eigentlich das, was ich will? Reicht mir das, solche Beziehungen zu haben? Also wo ich weiß, okay, wenn ich morgens an den Schrank gehe, ist die Wäsche irgendwie drin und wenn ich nach Hause komme, gibt es was zu essen oder der Rasen wird gemäht. Und ist es das? In diesem Wort aus Hesekiel begegnet uns eben das Anliegen Gottes, dass er sagt, nein, das ist es nicht. Und das will ich auch nicht. Ich will nicht so eine geschäftsmäßige Beziehung haben, du gibst mir, ich gebe dir, sondern ich will eine Herzensbeziehung haben. Und Gott deutet hier an, und das ist schon bitter, er sagt, ich will euch euer Herz, euer steinerne Herz rausnehmen. Da ist etwas fest geworden in euch, in dir, das will ich rausnehmen und ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz dir einsetzen. Weil das ist das, worum es mir geht, sagt Gott in Bezug auf Beziehung zu euch. Diese Herzensbeziehung. Und Gott hat irgendwie festgestellt, dass das Herz des Menschen hart geworden ist, steinern geworden ist. Ja, und dann kann man es noch miteinander und nebeneinander aushalten. Aber wir wissen das, glaube ich, alle, die wir auch solche Zeiten in unseren Beziehungen kennen, dass das nicht das ist, ja, wonach wir uns eigentlich sehen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und deswegen diese Verheißung Gottes, es wird dieser Tag kommen. Und Pfingsten meint genau das. Das Jesus, das Pfingstfest ist ja wie alle anderen Feste im Christentum ein Jesusfest. Also alle Feste, die wir im Christentum feiern, das ist auch anders als in anderen Religionen, drehen sich um diese Person. Und dieses Pfingstfest ist schon dann nochmal etwas Besonderes. An Weihnachten, so die Botschaft des Evangeliums und der Bibel, an Weihnachten können wir Gott in Jesus sehen. für uns heute ein bisschen indirekt, weil es nur über die Zeugnisse geht. Aber damals war das eben dieser erste Punkt, dass der Mensch Gott sehen konnte in Jesus von Nazareth. Und man hat sich gewundert und hat gesagt, naja, irgendwie kommt ja irgendwie relativ menschlich daher. Aber das ist die Botschaft des Evangeliums. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Und dann ist eben die Frage, aber wer ist das? Und wie ist er? Und an Ostern lernen wir Gott kennen. Also da sehen wir eben nicht nur dann das, was man äußerlich sehen kann, sondern dann lernen wir das kennen, was Gott ausmacht, nämlich, dass seine Liebe grenzenlos ist, dass seine Liebe und ich sag mal sein Ringen um unser Herz so weit geht, dass er am Ende auch ans Kreuz für uns gegangen ist. Das ist das, was uns dann auch begegnet. Und Pfingsten ist eben genau dieses Fest, wo es darum geht, dass Jesus uns zu Herzen gehen will. Ich könnte sagen, das ist eben der dritte Schritt dann, neben dem Sehen und neben dem Kennenlernen, dass er uns zu Herzen gehen will. Und Jesus beschreibt das auf eine ganz eigene Weise. Ich möchte uns das nochmal lesen. Wir haben es ja gerade schon gehört. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und da weiß man, dass Beziehung ernst wird. Ich weiß nicht, wie euer Leben so verlaufen ist. Aber wenn auf einmal den ihr kennengelernt habt und den ihr gesehen habt, kennengelernt habt und in den ihr euch verliebt habt, wenn der auf einmal sagt, ach komm, lass uns doch zusammenziehen. Besonders bei Männern ist das nochmal eine besondere Frage, eine herausfordernde Frage. Ach komm, wir kennen uns doch jetzt schon so gut und wir lieben uns doch, lass uns doch zusammenziehen. Und dann versucht man natürlich auch irgendwie das Ganze logisch zu unterfüttern. Wir sparen doch Geld, wir haben doch kürzere Wege und. Aber bei den Männern ist das dann oft erstmal so, weil jetzt weiß man, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ich kann dann eben nicht ans Telefon gehen und sagen, ach du Schatz, ich würde so gern, aber heute geht einfach nicht irgendwie. Tut mir leid, morgen wieder, weil ich mich abends mit meinen Kumpels verabredet habe, um Union zu gucken und sie da kein Verständnis für hat, geht nicht. Fällt sofort auf. Wenn mein Gegenüber mir sagt, du lass uns doch zusammenziehen, dann wird's ernst. Weil dann weiß ich, ich kann mich auch nicht mehr einfach so benehmen, wie ich früher irgendwie war, nicht alles irgendwo liegen lassen und, weil sonst kümmert's ja keinen. Jetzt wird es ernst, wenn mein Gegenüber mir sagt, komm, lass uns doch zusammenziehen. Ich zieh zu dir. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Ich und mein Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung bei dir nehmen. Also er steht dann vor der Tür und eieiei. Dann lässt man ihn rein. Und ihr kennt das ja auch so in den ganz normalen Beziehungen. Okay, dann ist derjenige eingezogen, aber ob er unbedingt jeden Winkel in der Wohnung schon dann irgendwie sehen darf, ist auch nochmal was anderes. Jesus sagt, wir werden Wohnung bei dir nehmen. Wir ziehen ein. Wir sind so frei. Und die Frage ist, ja, aber da bitte nicht. Gibt es eigentlich Zimmer im Leben, das ist eine rhetorische Frage, gibt es eigentlich Zimmer in unserem Leben, wo der Herr Jesus nicht rein darf? Natürlich gibt es die. Es muss nicht gleich das ganze Zimmer sein, aber es kann ja irgendwie eine Ecke in dem Zimmer sein. Also wie wir manchmal die Süßigkeiten vor dem anderen verstecken, in der Küche und sie dann irgendwann doch entdeckt werden. Oder im Schlafzimmer, wenn wir alleine sind, vielleicht Dinge machen und sehen, wo wir dankbar sind, dass der andere sie nicht sieht und mitbekommt. Gibt es doch, oder? Nur bei mir. Keine Solidarität mit der Ach so. Komm rein. komm rein. Ich will dir alles zeigen, wie man das ja so macht. Wenn man da Besuch kommt, wenn jemand zum ersten Mal da ist, komm, ich zeige dir meine Wohnung und natürlich bestimmte Ecken nicht, aber Herr Jesus steht da und sagt, danke, dass ich reinkommen darf. Aber was passiert eigentlich immer, wenn du die Tür abschließt? Er kommt da nicht so rein, weil ich sage, er ist ja immer ein Gentleman. Willst du drüber reden? Nee, lass mal. Diese Herzensbeziehung, um die es auch an Pfingsten geht, ist eben eine Beziehung, wo Gott uns zu Leibe rückt, wo Gott in unsere Wirklichkeit und in mein Leben hineinkommt. Und das ist die Frage, willst du das? Wenn wir die Bibel lesen, alt wie neutestamentlich, und wir können das lesen bis zum heutigen Tage auch, wenn wir die Geschichten lesen, merken wir, der Mensch ist so, irgendwie so gestrickt, dass er irgendwie so ja ein bisschen die Tür aufmacht, aber dass es ihm eigentlich auch ganz recht ist, wenn es eine Geschäftsbeziehung ist. Wenn er nicht überall reinquatscht und wenn er nicht überall irgendwie nachfragt. Das ist uns ja irgendwie ganz recht, weil ich kann sagen, was willst du denn? Ich zahle dir doch den Unterhalt und ist doch gut jetzt. Ist uns eigentlich ganz recht. Und wie gesagt, unser Herr Jesus kommt da nicht mit Gewalt und sondern er fragt, darf ich? Möchtest du darüber reden? Deine Entscheidung. Aber das ist das Bild, was Jesus dann hier benutzt. An Weihnachten können wir Gott sehen, an Ostern lernen wir ihn kennen und am Pfingsten will er uns nahe rücken. Und dann kam dieser letzte Abend vor der Kreuzigung. Das zieht sich bei Johannes über mehrere Kapitel dann auch hinweg, wo er dann auch beschreibt, oder wo Jesus dann auch erzählt, was kommen wird und unterschiedliche Geschichten dann auch erzählt und seine Jünger auf diesen Abschied vorbereitet. Und er sagt, ich will euch aber nicht alleine lassen. Denn das war das, was Jüngerschaft auch ausgemacht hat und Nachfolge ausgemacht hat. Jesus mit seinen Jüngern, die waren stets und ständig zusammen. Und jetzt auf einmal sollte die Zeit kommen, dass er, und das nennen wir dann Himmelfahrt, nicht mehr da ist und sagt, ja, ich werde euch aber nicht alleine lassen, sondern, sagt er, ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Dieses Wort Beistand im Griechischen ist ein Wort, was ja auch in der Alterssprache vorkommt. Beistand ist zum einen, also es kommt so vom Parakaleo, der Herbeigerufene, also der Paraklet ist der, der herbeigerufen wurde. Das ist zum einen ein Begriff für einen Rechtsanwalt. Den ruft man herbei, wenn man in Schwierigkeiten ist, um irgendwie juristischen Beistand zu haben. Aber dieser Begriff, diese Bezeichnung ist auch noch eine Bezeichnung für jemand anders, und zwar für einen Lotsen oder für ein Lotsenboot. Denn das ist bis zum heutigen Tage so, wenn ein Schiff irgendwie in Gewässer hinein muss, in einen Hafen hinein muss, wo man sich nicht auskennt, wo es unterschiedliche Untiefen und so gibt, wo man dann irgendwie wirklich zugrunde gehen kann, dann ruft man sich den Lotsen herbei und der führt einen dann durch dieses Gewässer hindurch, dass man sicher am Hafen ankommt. Und das ist das, was Jesus dann sagt, ich werde euch so einen Beistand dann auch schicken. Und dieser Beistand hat dann eben auch eine besondere Aufgabe. Denn, so sagt es Jesus, diese Welt ist voller Untiefen. Diese Welt ist voller Augenblicke, Momente, Orte, wo ihr untergehen könnt. So ist diese Welt. Und wenn wir, und das ist ja nicht eine Geschichte des 21. Jahrhunderts, wenn wir in unsere Welt hineingucken, dann erleben das Menschen immer und immer wieder. Und vieles von dem, was unser Herz fest werden lässt, hat etwas mit den Erfahrungen in dieser Welt auch zu tun. Und Jesus sagt, ich weiß das, dass ihr in dieser Welt auch Angst habt, weil diese Welt beängstigend ist. Ich weiß das. Und dann sagt er ihnen, aber seid getrost. Und dann kommt eben nicht, ich habe alle Probleme gelöst. Dann kommt eben nicht, ich hole euch auch allem raus, sondern seid getrost, weil ich bin mehr und stärker als diese Welt. Seid getrost. Und als Jesus dann den Beistand vorstellt, sagt er, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist an dieser Stelle, und der Heilige Geist hat ja unterschiedliche auch Namen oder wird unterschiedlich beschrieben, aber Jesus nennt den Heiligen Geist hier den Tröster. Und dieser Begriff Tröster ist ein Begriff, der setzt sich zusammen zum einen, das kommt dann so aus dem Indogermanischen, glaube ich, eben aus dem, was Beistand meint. Also der Tröster ist der Beistand oder der, man könnte auch sagen, der Bündnispartner. Und was dann in diesem Wort Trost, das kommt dann, glaube ich, so aus dem Althochdeutschen, glaube ich, was das Wort Trost dann noch meint, ist eben treu. Das ist Treue beschreibt. Also wenn man diesen Begriff ein bisschen blumiger umschreiben will, heißt das der Tröster, das ist der treue Beistand. Das ist der treue Wegbegleiter. Der Tröster, das ist der treue Bündnispartner. Das ist der mich begleitet und bei mir ist. Das ist der Heilige Geist. Und so frage ich dich, Thorsten, willst du, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Meine Ex-Frau hat dieses Wort gehalten. Ich nicht. Ich weiß nicht, wer das kennt. Man nimmt sich Dinge vor. Ja, bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ich halte fest. Wenn alle dich irgendwie verraten, ich nicht. Wenn alle fliehen, ich nicht. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin dein Freund und wenn etwas ist, ruf an. Wir alle kennen diese Absichtserklärung, die wir zu besonderen Menschen in besonderen Beziehungen dann auch aussprechen. Wir kennen das alles. Dass wir, weil wir es ja auch wollen, sagen, es kann kommen, was will, für dich da. Du kannst dich drauf verlassen. Ich habe gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und konnte es nicht halten. Es war nicht mein einziges Versagen. Es gibt auch noch andere Momente, wo meine Taten hinter meinen Worten zurückgeblieben sind. Ich, treuer Wegbegleiter. Ist gut, wenn du dich nicht allein auf mich verlassen musst. Und das ist das, was unsere Erfahrung ist. Das ist das, was unsere Erfahrung im Leben dann auch ist. Das ist auch die Erfahrung, die wir mit Gott machen. Dass wir dann sagen, wo warst du denn? Warum kommt das denn so? Und die Fragen uns dann dahin bringen, dass unser Herz hart wird. Einmal enttäuscht, okay, zweimal, aber irgendwann kommt unsere Liebesfähigkeit an ihre Grenzen. Und sollte Gott da anders sein? Ist doch verständlich. Es gibt doch genug Stellen im Alten Testament oder in der Bibel, auch im Neuen Testament, wo uns auch sowas angedeutet. Ist doch nur zu verständlich. Also irgendwann muss doch bei ihm auch mal Schluss sein. Wann hat Jesus seine Jünger mal verlassen? Erstmal zum Beten auf einen Berg gegangen, oder? Aber er hat nie gesagt, Jungs, es reicht. Schluss. Und Pfingsten will das in unser Herz hineinlegen, dass wir in Jesus einen Gott sehen können, der so menschlich ist. Und Ostern will uns das vor Augen malen, dass wir diesen Gott kennenlernen dürfen, wie er ist. Er hält fest an seiner Zusage, selbst bis zum Tode am Kreuz. Er sagt Ja zu uns und nicht Nein. Und davor kann man stehen und begeistert sein und sagen, das Bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahr. Aber das ist nicht das, worum es geht. Also das Bekenntnis ist gut. Aber das, worum es geht, ist, dass diese Wirklichkeit in mein Herz hinein will. Das will mich zutiefst und innerlich erreichen. Der Tröster will mir nahe kommen, um mir das ins Herz hineinzulegen. Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Nicht, weil ich so einen festen Glauben habe, sondern weil in meinem Herzen etwas gewachsen ist. Weil der, den ich sehen und den ich kennenlernen durfte, gemacht hat und gefragt hat, und ich würde gern dir so nahe kommen. Darf ich? Und Nachfolge heißt, mit ihm dann mehr und mehr ins Gespräch zu kommen über das, was so im eigenen Nest oder in den eigenen vier Wänden so los ist. Darf ich das? Willst du reden? Wenn nicht, ich bleibe. Das ist das, was Trost oder was dieser Tröster dann auch will. Wir werden in zwei Wochen noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, was das dann auch bedeutet. Aber das ist die Botschaft von Pfingsten. Es geht nicht darum, den Herrn Jesus mit dem Mund zu bekennen. Das ist auch gut, auch richtig, soll man auch machen. Aber das soll alles entstehen aus einer lebendigen Herzensbeziehung zu dem, der zu uns in unsere Welt hineingekommen ist, um mir zu sagen, ich weiß, dass du dein Wort nicht gehalten hast und oft nicht halten kannst. Das weiß ich. Aber ich halte zu dir. Und lass uns darüber reden, woher das kommt. Ich weiß, dass du in bestimmte Bereiche deines Lebens dann immer in bestimmten Bereichen dann die Rollladen runter machst, die Türen zustehst. Das weiß ich alles. Lass uns darüber reden. Ich weiß, dass das, was in deinem Kühlschrank ist, nicht alles ist, was du so zu dir nimmst an Essen und Trinken. Weiß ich. Willst du darüber reden? Ich würde gern mit dir darüber reden, damit das Licht der Liebe auch in diese dunklen Flecken unserer Existenz hineinkommt. Damit wir getröstet werden. Damit wir getröstet werden in einer Welt, die uns an so vielen Stellen Angst macht. Ja, der Geist Gottes ist ausgegossen. Sucht euch was aus. Amen.